EDV-Anstalt. Erste Reihe fußfrei. Ein Podcast von Grießmeisterei.
Hallo Franz.
Hallo Thomas.
Sag, NIS-G und RKEG. Wir hatten da neulich unter der Hand IT-Mensch von einem sehr kleinen Gesundheitseinrichtung gemeint, naja, wir sind so klar, uns trifft es ja nicht. Das ist ja vor allem für die Großen so wichtig. Gibt es da wirklich jetzt Gesundheitseinrichtungen, die sich quasi abputzen können, oder trifft es nicht eigentlich alle?
Also was wir derzeit wissen und was im Gesetz steht in dem Bereich ist, wenn man bei dem NIS-Gesetz jetzt, also dem NIS-G 2026, haben wir eine Schwelle. Diese Schwelle unterscheidet entsprechend zwischen Organisationen, die also regelmäßig und vor einem Vorfall oder entsprechend organisatorischen verpflichtenden Meldungen und Konzepte und Prüfungen vorlegen und abgeben müssen. Das sind alle Organisationen, das ist wieder so ein sehr technischer Begriff, die 50 vollzeitäquivalente Personen angestellt haben. Also die also nicht Kopf, ja, weil wenn am Vormittag eine andere Person als am Nachmittag ist, wäre das im Prinzip zwei Köpfe, es ist aber entsprechend ein Vollzeitäquivalent. Das heißt also, wir haben hier entsprechend also diese Schwelle, 50. Hm? Und jetzt ist wiederum das Problem, du hast das RKG, also das Resilient Critical Entity, entsprechend, also das schutzkritische Infrastruktur angesprochen. Dort haben wir das Gleiche, wie wir es vorher beim NIS G 2018 hatten, also dem NIS 1, wenn wir es so abkürzen wollen. Dort hat das Ministerium, Bundeskanzleramt in dem Sinne als entsprechende strategische Behörde Bescheid ausgestellt, in dem im Gesetz genau gestanden ist, welche Kriterien sind notwendig, damit du unter diese, sage ich mal, Kritikalität fällst. Ja, den Bescheid hat man ausgestellt. Den haben, so wie du das auch gesagt hast, nur eine bestimmte Anzahl von Krankenanstalten bekommen. Und die wurden dann entsprechend geprüft. Das bedeutet entsprechend, dass alle anderen nicht darunter gefallen sind und sich natürlich jetzt, sage ich mal, 2018 bis jetzt, dieser lange Zeit, vielleicht, sage ich mal, zurücklehnen in den Schaukelstuhl und sagen, super, bin auch nicht mehr betroffen. Mit dem neuen Gesetz hat sich das eben deswegen auch verändert, weil in Wirklichkeit diese Schwelle, diese 50, kann man uns ganz einfach vorstellen, wenn ich drunter bin, dann brauche ich nicht im Vorhinein etwas liefern, wenn ich drüber bin, muss ich. Und jetzt kommt dieses RKE zum Tragen, was ich vorher gesagt habe. Wenn aber das Innenministerium und der Innenminister und die Behörde im Prinzip bei der Resilient Critical Entity feststellt, aus welchem Grund auch immer, gibt es natürlich genauso Regeln in dem Bereich, du fällst als Organisation in dieses Problem der kritischen Infrastruktur hinein. So nehmen wir an, wir haben eine Klinik mit, sage ich mal, 30 Mitarbeiterinnen, also Vollzeitäquivalente. Aber die haben eine so wichtige, sage ich mal, Versorgungssicherheit zu erledigen in einem Tal oder in einer Region, dann kann natürlich der Minister oder der entsprechende, sage ich mal, nach dem Gesetz sagen, okay, du bist für die Republik Österreich eine kritische Infrastruktur, daher bist du für das wichtig und bekommst dann Bescheid. So wie wir wissen, Bescheid kann man beeinspruchen bis zu einem bestimmten Grad, egal, wir gehen mal davon aus, ohne Probleme, das ist entsprechend gekommen, der Bescheid ist da. Dann hat die Organisation, obwohl sie nur 30 Vollzeitäquivalente, also 30 Personen hat in dem Bereich und daher in das NIS nicht fallen würde, automatisch auch die NIS-Relevanz. Das heißt, hast du einen Bescheid nach RKE, zählt die Zahl nichts, sondern du fällst nie unter NIS. Ja? Hast du keinen Bescheid, dann fällst du unter das NIS. Und da ist es aber auch nicht aus meiner Sicht, das ist jetzt meine subjektive Sichtweise und ich glaube, du wirst mir recht geben, der einzige Unterschied zwischen dieser Grenze ist, ja, die drüber sind, müssen im Vorhinein liefern. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, interessiert mich nicht, ich muss eine Selbstmeldung machen, bla bla bla. Und ich muss diese Dinge alle umsetzen. Und die nicht drüber sind, sondern drunter sind, die müssen halt nicht diesen Prozess einleiten. Glauben vielleicht viele. Vor diesem Irrglauben warne ich. Weil sie müssen dann liefern, wenn sie einen Vorfall haben. Und das bedeutet, ich muss auf jeden Fall liefern. Der einzige Unterschied ist in dem Bereich, die einen haben sich vorbereitet und können vielleicht durch qualifizierte Institutionen oder Prüfungen oder entsprechenden Erfahrungen aus dem, was sie geliefert haben, lernen, dass das eine oder das andere vielleicht im Prinzip verbesserungswürdig ist. Also dieses Thema, das wir kennen ja aus dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und der in Wirklichkeit aber nicht nur intern im Prinzip, sage ich mal, betrachtet wird, sondern jetzt gesamtheitlich betrachtet wird. Und daher könnte es ohne weiter sein, dass die Klinik X ein Problem hat, weil sie eine gewisse Konstellation hat, dort auf etwas gestoßen ist oder über etwas gestolpert ist, das dazu geführt hat, dass man dort Nachbesserungen machen musste oder muss. Und diese wiederum hätten den Vorteil für alle anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, dass sie aus dem wieder lernen können. Also aus meiner Sicht im Prinzip hat dieses Vorwegmelden und dieses entsprechend mich in diese Gruppe, sage ich mal, einzuschreiben, einen Riesenvorteil in der Informationsverteilung. Ja. Die andere Gruppe, die das nicht hat, die hat aus meiner Sicht entsprechend natürlich auch die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis das zu machen. Und ich rate jeden, der da in Wirklichkeit glaubt, der kann sich von dem absentieren und der braucht es nicht machen, nicht diesem Trugbild, ja, sage ich mal, zu folgen, weil wir sehen derzeit ganz massiv Ransomware-Angriffe, so wie wir es gesagt haben, ganz am Anfang in einer unserer Folgen, dass wir das Thema haben, am Montag in der Früh geht nichts mehr in dem Bereich, alles steht still. Also diese Ransomware-Geschichte wird derzeit ganz, ganz massiv in Europa, aber auch weltweit, aber jetzt bleiben wir mal in Europa ausgenutzt und es Krankenanstalten werden immer mehr ein Ziel. Und das ist aus meiner Sicht ganz logisch abzufolgen, ob man das jetzt will oder nicht. Ja. Erstens einmal haben wir kritische Prozesse. Das heißt also, wir haben nicht nur das Problem, dass wir so und so in Wirklichkeit in einer Umgebung sind, wo es um ein Menschenleben geht. Und das bedeutet, wenn ich keine einzigen Daten mehr habe, weil die sind verschlüsselt, dann bin ich im Prinzip viel leichter erpressbar, wenn ich nicht vorher Maßnahmen gesetzt habe, um dieses Problem, sage ich mal, herumschiffen zu können. Ne? Das heißt, wenn ich das nicht habe und ich habe keine Daten irgendwo weggespeichert und ich kann das nicht restauren, wie es so schön ist, und ich habe das nicht geübt und ich spiele das nicht. Also alles die Dinge, die Managementaufgaben sind, also dass ich sage, was wäre wenn, dann habe ich das Problem, dass ich natürlich im Prinzip, sage ich mal, in der Situation eben verwundet bin. Und alles daran setzen werde, dass ich die Organisation wiederum aus der Situation herausbringe. Ne? Und das ist ja genau das, was die wollen. Ne? Die wollen ja entsprechend, sage ich mal, dass du bezahlst. Und was wir aus den Angriffen der letzten Monate immer wieder gesehen haben, dass diese Angriffe, und das ist ja auch im Prinzip dieses wahnsinnige Problem dabei, nicht nur die Daten verschlüsseln, damit kommt eigentlich ein drittes Gesetz jetzt da zum Tragen, nämlich, dass diese Daten auch abgezogen werden. Also die ziehen die Daten in Windesteile, abhängig von der Bandbreite deiner Internetanbindung, die Daten ins Darknet ab, ja, um die natürlich dann dort zu verkaufen. Und wenn wir jetzt personenbezogene Daten im Gesundheitswesen abziehen, dann haben wir nicht nur NIS, dann haben wir nicht vielleicht entsprechend noch kritische Infrastruktur, sondern dann haben wir das Datenschutzgesetz, das voll zum Tragen kommt. Und zusätzlich im Prinzip ja noch verschärft ist, weil wir im Gesundheitstelematikgesetz ja genaue Vorgaben haben als Gesundheitsdiensteanbieter, dass wir hier Maßnahmen setzen müssen im Vorfeld. Also hier haben wir wahnsinnig hohen Stresslevel und den, also ich bin lange genug im Geschäft, ja. Und wir beide würden uns wahrscheinlich drüber schummeln können eine gewisse Zeit, ja. Aber auch nur so lange und so gut, wie die Mannschaft dahinter ist, die für uns zuarbeitet. Ja. Aber ohne Planung, ohne dieses Was wäre wenn, ja, in der heutigen Komplexität, in der wir sind, rate ich jeden, tun Sie das nicht. Ja, sondern was wäre wenn.
Ich kann das, was du sagst, natürlich nur hundertfach unterstreichen. Gleichzeitig fehlt mir ein bisschen der Mut zur Hoffnung, dass das auf fruchtbaren Boden fällt, diese Empfehlung. In den letzten 10, 20 Jahren haben wir doch sehr viel erlebt, wie gerade im Gesundheitsbereich Resilienz quasi fast verkauft wurde, also Resilienz zurückgefahren wurde, um die Kosteneffizienz zu steigern. Was man wirtschaftlich gesehen ja auch durchaus verstehen kann, aber letztendlich ist es auch so ein bisschen ein darauf wetten, dass nichts passiert. Weil wenn ich spezielle Vorhaltungen für besondere Notfallsituationen sage, das haben wir die letzten 30, 40 Jahre nicht gebraucht, also werden wir es in der Zukunft auch nicht brauchen, dann ist das ein wirtschaftlich sinnvoll scheinendes Argument, aber letztendlich nichts anderes als eine Wette. Und ich habe da so ein bisschen die Sorge, dass diese Wette auch weitergeführt wird, nach dem Motto, na, bis jetzt ist gut gegangen, was soll schon geschehen?
Ja, da gebe ich dir recht und das haben wir in einigen Folgen ja auch schon entsprechend, sage ich mal, besprochen. Und ich glaube, das ist einfach leider halt auch ein menschlicher Faktor, den wir in die gesamte Kalkulation mit aufnehmen müssen. Und das ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig in dem Bereich, weil wir ja, egal wie wir das jetzt wenden und legen und drehen und anschauen und ob wir es abkühlen oder anheizen in dem Bereich, in letzter Konsequenz ist es eine Risikoanalyse. Und natürlich ist es legitim, in einer Risikoanalyse auch entsprechend einen Risikoappetit zu haben und zu sagen, das passiert schon nicht, das mache ich nicht und so weiter und so fort. Das wird jetzt halt in vielen Bereichen immer enger werden, weil, und das darf man ja auch nicht vergessen in dem Bereich, ja, das könnte vielleicht beim ersten Mal, sagen wir mal, gut gehen, vielleicht schrammen wir auch nur an einer kleinen Katastrophe vorbei, ja. Aber in letzter Konsequenz hat der Gesetzgeber sich durch innerhalb Europas und jetzt auch in Österreich natürlich durch diese Gesetzgebung auch die Kompetenz gegeben, dir Dinge vorzuschreiben. Also es ist nicht mehr so, dass ich sage, naja, du hast einen Risikoappetit, ja, da mischen wir uns nicht ein, weil das ist deine gesellschaftliche oder deine wirtschaftliche Umgebung, sondern hier ist ganz klar, dass der Gesetzgeber sagt, okay, da geht es ums gesellschaftliche Zusammenleben, da geht es um in Wirklichkeit kritische Infrastrukturen, da geht es im Prinzip um Versorgungssicherheit. Damit in Wirklichkeit stelle ich jetzt unter Anführungszeichen den kaufmännischen Aspekt oder den wirtschaftlichen Aspekt in die zweite Reihe und nicht in die erste Reihe. Und jetzt beginnt Folgendes, das geht so weit, dass ich nicht nur sagen kann, was sie zu tun haben, also das heißt nicht im Detail, es ginge auch so weit, dass sie dir einen Anführungszeichen Bevollmächtigten ins Haus schicken, der das überwacht und der die Kompetenz hat, dort Weisungen zu erteilen. Ja? Also sowas wie ein Kommissär. Ne? Und das ist in Wirklichkeit etwas, wo ich denke, in dem konkreten Fall, das haben wir schon lange nicht so gemacht. Ja? Da wird Österreich wiederum versuchen, sich entsprechend, sage ich mal, herumzulavieren in dem Bereich. Beide Seiten, ja, keine ausgenommen, die Betroffenen und die dem aktiv werden müssen. Nur, um das werden wir nicht herumkommen. Ne? Und ganz, ganz interessant wird ja natürlich dann das in Wirklichkeit dort, wo wir die Verzahnung des Gesundheitswesens immer mehr entsprechend über nicht nur Bundesländergrenzen hinweg, sage ich mal, umsetzen. Wo man jetzt schon sehen, dass es Diskussionen gibt auf wirtschaftlicher Ebene oder was auch immer, ohne das in Wirklichkeit irgendwie in Frage zu stellen, ob gut oder schlecht, sondern es ist einfach so, ist eine Tatsache. Und wenn das dann über Staatsgrenze hinweg geht, also Richtung, weiß ich nicht, jetzt sage ich mal Ungarn, Richtung Slowakei, Richtung Deutschland, Richtung Italien und alle unsere angrenzenden Nachbarstaaten, die wir haben, oder vielleicht sogar noch weiter, weil du im, weiß ich nicht, am in der Woche in Wirklichkeit, sage ich mal, nur nach Hause kommst am Wochenende und deine, sage ich mal, berufliche, mit dem beruflichen Mittelpunkt entsprechend in Spanien oder in Schweden oder wo immer ist in dem Bereich, dann ist das natürlich auch für dich im Gesundheitswesen ein ganz wichtiger Faktor, dass die Information über dich, also die elektronische Gesundheitsakte, wie es so schön heißt, ja dann europaweit zugänglich ist. Und an dem arbeiten wir, ja, weil das Nächste, was ja hinter den Kulissen steht und was, sage ich mal, an die Porters ist, ja, also vor der Tür steht und schon anklopft, ist der European Health Data Space. Und der European Health Data Space sagt ja schon alles, was es ist. Es ist nicht nur auf der einen Seite, dass sie Forschung und Wissenschaft fördern kann mit pseudonymisiert oder anonymisierten Aspekten, um hier einen gewissen Pool zu haben, sondern es geht darum, dass wir über das gesamte europäische Gebilde, das wir haben, mit all unseren Staaten, diese Leistungen auch austauschen können. Da haben wir mal Sprachbarriere, lassen wir das einmal beiseite. Ja? Die Interoperabilität ist ein riesengroßes Thema. Manche Dinge funktionieren schon. Wir könnten also heute bereits mit der E-Procurement, also sprich mit einem Rezept, das Rezept uns ausstellen lassen, elektronisch. Und wenn wir nächste Woche nach Berlin fahren müssen, weil wir dort einen Vortrag oder an entsprechende Arbeit haben, dieses elektronische Rezept dann in einer Berliner Apotheke einlösen. Das geht schon. Ja, das muss man nur vorher bekannt geben, ist ein bisschen Aufwand, das ist noch nicht automatisiert, das ist noch ein bisschen holprig. Die Berliner werden sie nicht auskennen, die Österreicher werden sie nicht auskennen, also die Wiener oder die Niederösterreicher, also Deutschland oder Österreich wird sie nicht auskennen, aber das wird sich einschleifen. Mhm. Und dann ist ja die Reaktionsproblematik ja noch viel größer. Dann ist es ja nicht nur die Klinik, also die dritte oder die erste Med oder wie auch immer in mein Haus oder der Pavillon oder die Küche oder die Apotheke. Dann ist es gleich im Prinzip der Verbund, dann ist aber nicht der Verbund, dann ist es gleich im Prinzip der sogenannte National Contact Point bei den Österreichern und der bei den Kollegen in Deutschland. Also das beginnt ja in Wirklichkeit, so wie wir es in anderen Bereichen der NIS-Relevanz, also in anderen Sektoren, wie zum Beispiel in der Stromversorgung oder im Finanzwesen schon haben, das ist so eng verzahnt, dass hier in Wirklichkeit der kleinste, sage ich mal, und ich übertreibe jetzt ein bisschen, der kleinste Schmetterlingsflügelschlag im Amazonas bei uns im Prinzip Hochwasser verursacht. Ne? Das wird dort genau dasselbe sein. Und wenn ich da nicht vorbereitet bin, wenn ich da keine standardisierten Abläufe habe, wenn ich da nicht Kommunikationsinfrastruktur habe, wenn ich da nicht weiß, wem melde ich was, ja, da haben wir ein Riesenproblem, aber zu dem Melden werde ich dann noch was sagen im Prinzip, aber ich denke, du kannst das ergänzen.
Ja, mein Gefühl ist, dass ganz wichtig wird, dass an den entscheidenden Stellen persönliche Verantwortung klarer wird. Dass das eben diese Verzahnung nicht primär ein technisches Problem, eine technische Herausforderung ist, sondern wirklich eine Managementaufgabe mit sich bringt. Weil was hinter vorgehaltener Hand immer wieder auch kommt, ist bei Gesundheitsrechnung, speziell bei Spitälern, na, was sollen sie maturen? Sollen sie mit zusperren? Das traut sich ja keiner. Das heißt, so wie es in der Wirtschaft die too big to fail Theorie gibt, wenn ein Unternehmen zu groß ist oder so groß ist, dass ein Konkurs zu viel Schaden verursachen würde, dass man dann irgendwie gestützt wird, so ist mein Eindruck oft im Gesundheitsbereich, naja, dann wird es halt irgendein böses Tutu geben und dann wird ordentlich das Rauschen im Blätterwald vielleicht kurzfristig sein, aber wer traut sich ein Spital zuzusperren? Und darauf kann man sich dann natürlich recht gut ausruhen, wenn man es dann noch auf die IT schiebt überhaupt, aber mit dem, was jetzt da ist, kann sich die oberste Führung da ja nicht mehr so leicht rausziehen aus der Verantwortung.
Ja, du hast schon recht in dem Bereich. Ja. Das Thema ist ja wie immer in Wirklichkeit, sage ich mal, vielschichtig. Ne? Und wir sehen das ja in den politischen Diskussionen. Wir brauchen ja nur in die Steiermark schauen, wo, sage ich mal, das natürlich auch ausschlaggebend war für Wahlentscheidungen, weil eben ein bestimmtes Spital, aus welchen Gründen noch immer, sage ich mal, zugesperrt werden hätte sollen. Und das hat nicht man das nicht wollte, verstehe. Ja, das ist halt dieses Problem, das wir kennen. Ich würde das jetzt da sehr überspitz formulieren als Floriani-Prinzip, zünd die Hüten vom anderen auch, nicht meine. In dem Bereich, ja, menschlich verständlich, voll und ganz, ja. Überhaupt, wenn ich dort in Wirklichkeit über Jahrzehnte, sage ich mal, anders gewohnt war. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Ja, da hast du schon recht, aber das Problem, das wir ja haben in Wirklichkeit, ist ja gar nicht so sehr, dass es jetzt um, sage ich mal, diese persönlichen Befindlichkeiten gibt. Ja, das ist mein Spital und das ist in meinem Bezirk und daher will ich, dass das da ist und da fahre ich mit dem Rad hin und es ist schneller und ich will nicht und hin und her. Wir haben ja auch das Problem in Wirklichkeit, dass wir, und das sehen wir jetzt gerade in den Abhängigkeiten, in denen wir europaweit auch sind, nicht nur in dem Bereich, sondern in allen anderen Bereichen, Souveränität, wie du das gesagt hast, ist ein nettes, sage ich mal jetzt, ja, Managementwort, ja, oder Lieblingswort im Prinzip. Jeder redet von Resilienz, ja. Nur wir müssen uns ja das ganz klar vor Augen halten. Das ist etwas, das geht nicht von heute auf morgen. Wir haben viele, viele Hausaufgaben, die wir noch nicht lösen können in Europa, nicht mehr in unserer Hand. Ja, ob jetzt da das Prozessoren sind, ob das im Prinzip Hardware ist, ob das im Prinzip Software ist, ob das jetzt dieses wunderbare Wort der KI ist, ja, und so weiter und so fort. Und das ist das Thema. Und wir haben auch noch das Problem, wir haben ein Thema natürlich, gerade in Europa, wir haben eine Sprachbarriere, ja, wir haben halt verschiedene Sprachen, das ist auch etwas und das macht natürlich dann über den Grenzen ein Problem. Und wir haben bedingt durch das, dass wir natürlich, und das finde ich positiv, auch wenn manche das nicht so sehen, gewisse, sagen wir, gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen und gesetzliche Rahmenbedingungen, die ein Korsett von mir aus definieren, aber ein aus meiner Sicht gutes Korsett, ja. Die Datenschutzgrundverordnung ist in Wirklichkeit exzellent. Die ist nicht behindernd aus meiner Sicht, sondern die gibt mir als Person einfach einen gewissen Schutz Möglichkeit über meine persönlichen Daten. Und wir sehen ja das bei den entsprechenden amerikanischen, sagen wir mal, Riesenkonzerne, was die gerne mit diesen Daten machen wollen. Und wir knicken manchmal als Europa jetzt überein. Und wir haben aber das Problem, dass wir durch diese vielen Regulative natürlich auch entsprechend verschiedene Meldewege haben. Das war das, was ich vorher gesagt habe, wo ich zurückkommen will auf das. Und diese verschiedenen Meldewege haben natürlich ein Riesenproblem derzeit und bin mir noch nicht sicher, wie wir das lösen können. Die Europäische Union glaubt, sie löst das mit dem Projekt Omnibus, wo es also nicht darum geht, dass die Leute in einen Bus einsteigen und irgendwo hingefahren werden, sondern es geht wirklich auch darum, dass man sowas wie eine Drehscheibenfunktion hat. Ja? Das heißt also, man meldet an eine zentrale Stelle, ob die jetzt da dezentral ist oder zentral, was man da hinstellt, also an eine Stelle in jedem Mitgliedstaat oder im europaweit und dann wird automatisiert im Prinzip an die wichtigen, sage ich mal, Behörden weitergemeldet. Also nehmen wir ein Beispiel. Es kommt zu einem Ransomware-Angriff in ein Labor. Diese Labordaten werden verschlüsselt, klarerweise. Damit haben wir folgendes Problem. Wir haben natürlich eine Missrelevanz, haben wir ja gerade vorhin gesagt. Wir haben eine Datenschutzrelevanz, weil personenbezogene Daten sind. Vielleicht haben wir noch eine Medizinprodukte-Relevanz, weil das ein Hersteller von einem Medizinprodukt war, etc. CRA haben wir auch noch in Wirklichkeit, weil der müsste jetzt dann nach der neuen Regel entsprechend als Hersteller nicht nur Medizinprodukt, also Safety betrachten, sondern auch Security. Damit machen wir Meldewege. Ne? Dann machen wir Meldewege auf. Und eines der Probleme, das wir haben, wenn wir was hinausschicken, haben wir das Problem, dass das an verschiedenen Zielpunkten aufkommt. Und diese Zielpunkte unterstelle ich jetzt einmal. Das ist eine Unterstellung, ja, aber die Erfahrung zeigt, dass das manchmal auch wahrscheinlich stimmen wird, stimmen sich nicht ab auf die Rückmeldung, weil das Innenministerium eine andere Rückmeldung gibt als die, sage ich mal, die Datenschutzbehörde in dem Bereich. Und die kommen also wieder zu mir zurück. Und ich muss das nächste Managementaufgabe, ich muss das kanalisieren, ich muss das steuern, ich muss darauf reagieren und ich muss jetzt eigentlich die Koordination machen. Ja? Jetzt glaubt man, das haben wir ja nicht nur im Gesundheitswesen, sondern überall, daher glaubt man, das mit dem Omnibus lösen zu können. Ja, der Ansatz ist verständlich, ja. Nur ich glaube in Wirklichkeit, da glauben viele, dass das einfach viel zu einfach lösbar ist. Das ist so ein komplexes Unterfangen, dass das nicht so einfach zu lösen ist. Noch dazu, wenn man vielleicht in anderen Staaten ja auch unterschiedliche Gesetzgebung und unterschiedliche, sage ich mal, Konstellationen haben. Also ich denke, hier ist es einfach ganz, ganz wichtig und das ist das, was du gesagt hast, das ist eine Managementaufgabe. Ich würde das sogar noch mehr unterstreichen im Prinzip, ja, weil für mich ist das im Prinzip, Management klingt immer so, ja, ich kann das steuern, ich kann das regeln, was auch immer, ist alles korrekt, ja. Aber ich glaube, das Wichtigste, und das ist es, was wir derzeit in vielen Organisationen aus zeitlichen Gründen verabsäumen, ist Kommunikationskanäle aufbauen. Mit wem muss ich denn reden? Wer ist denn mein Gegenüber? Und nicht eine E-Mail-Adresse, sondern wer sitzt denn dort? Also das entsprechende, den persönlichen Kontakt. Ne? Das ist ja der Grund, warum gibt's Übungen. Die Übungen gibt's ja nicht nur, damit man die Abläufe trainieren kann, sondern dass man einander auch, dass man sie ja kennenlernt und dass man weiß, der Prinz schaut so aus und wenn ich den triff, dann kann ich ganz anders mit dem kommunizieren. Weil das ist ein menschlicher Faktor. Der menschliche Faktor, den wir haben, ist einfach, wir kommunizieren ja nicht nur jetzt durch die E-Mail oder durch den Ton oder durch die Sprache, sondern auch durch die entsprechende, sage ich mal, körperliche Kommunikation, verbal und nonverbal. Und das sind alles Aspekte, die wichtig sind. Und das wird deswegen auch noch wichtiger. Ich habe derzeit einen Studenten, der arbeitet an einer Masterthese zu Deepfake-Erkennung, also das entsprechende Erkennen von manipulierten Videos, ja, und Sprachen. Und zwar in Echtzeit. Ja, weil das Thema ist, wer sagt dir denn, wenn ich mit dir jetzt hier rede oder du mich hier im Bildschirm sehe, vielleicht bin ich gar nicht der Franz, sondern ich bin ein Avatar. Ja? Das heißt, irgendjemand hat jetzt entsprechend mich geklont. Ja, ja, genau, ich auch, hat mich geklont und ich versuche, dich entsprechend von etwas zu überzeugen. Ne? So, wenn ich dir aber noch nie gesehen habe und wenn ich nicht weiß, wie du bist und wie du reagierst, dann wäre ich viel schneller in Wirklichkeit, sage ich mal, diesem Avatar auf den Leim gehen.
Natürlich.
Also, wir haben ja da die Büchse der Pandora geöffnet, aus meiner Sicht. Ja. Und das Thema wird nicht einfacher.
Das heißt, eigentlich das gute alte in der Krise Köpfe kennen wird nicht nur trotz, sondern durch die Technologie sogar noch wichtiger wieder.
Ja, und das Nächste, was du vorher gesagt hast in dem Bereich, und das ist ja das auch, warum es die ganzen Blaulichtorganisationen machen in dem konkreten Fall, wenn so viele zusammenspielen, ist das, du musst diese Abläufe auch üben. Ja? Weil wir wissen das bei allen anderen Aspekten und das gilt hier ganz genauso. Ne? Erst durch das Üben bekommst du die Perfektion, die du in der Krise benötigst, um rasch und klar deine Schritte gehen zu können. Natürlich wird das nicht immer hundertprozentig funktionieren, wissen alle. Ja? Aber wenn ich etwas schon sehr gut geübt habe, wenn ich weiß, wer mein Gegenüber ist, wenn ich weiß, wie der wenn ich die Körpersprache verstehe von dem, wenn ich in Wirklichkeit da gewisse Dinge, das sind ja alles Aspekte. Ein gut geschultes, sage ich mal, Katastrophenmanagement-Team, egal, ja, männlich, weiblich, in jeder Konstellation, ja, ist Goldes wert, weil das ist nicht das eine Ein-Mann- oder eine One-Woman-Show, ja, das ist immer ein Team. Und Team funktioniert nur mit der Kommunikation, also mit dem, was du vorher schon gesagt hast in dem Bereich. Die Nahtstelle, ne? Das Verbinden. Und da muss man halt vielleicht auch hin und wieder mal auf einen Kaffee oder auf ein Krügel gehen oder wie auch immer und vielleicht dann Sommer oder Fest machen, ja. Weil das bringt ja zusammen, ne? Und das ist unheimlich kompliziert und das ist in Wirklichkeit zeitaufwendig und das wollen die Jungen heute nicht mehr, weil das ist nicht chill, das ist nicht toll, das will ich nicht, ich suche mir meine Leute aus, mit denen ich, weiß ich nicht, Skifahren gehe oder was auch immer. Also einfach haben es die Managerinnen und Manager sicher nicht, ja, weil erstens, wir müssen es wissen, was wollen und dann müssen sie es auch durchsetzen können. Und wer Kinder erzogen hat, weiß in Wirklichkeit, dass das nicht einfach ist, ja, wenn ja, die nicht wollen.
Mhm. Franz, es hat wieder mal sehr viel Freude gemacht, mit dir über diese Dinge zu plaudern. Ich glaube, da werden wir demnächst weiter tun. Ich wünsche dir was.
Ja, ich wünsche dir auch was im Prinzip und ich glaube auch, das Wichtige ist, so wie wir sollten miteinander öfters reden.
Genau. Bis bald. Ciao, servus.